Ciao a tutti, es ist Montag, der 9. Spieltag der Serie A ist gespielt. Das heißt, es ist Zeit für euren Lieblingspodcast rund um den italienischen Fußball. Serie Amore meldet sich mit Folge 10 der aktuellen Staffel. Mein Name ist Marius Solke und jetzt geht's los.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tetto, Pirlo!
Serie Amore, der Italien-Fußball-Podcast mit Mario Rika und Mario Soike.
Ja, eure Lieblingstrattoria ist wieder am Start, leider in Unterzahl, wie Bologna möchte man sagen. Ich habe den wertgeschätzten Kollegen Mario Rika im Bochumer Bermuda-Dreieck verloren. Da hat er gestern Abend, es ist der Montagmorgen gerade zur Zeit der Aufnahme, und gestern Abend hat er für einen bekannten Streaming-Anbieter für Sportübertragung dort das Spiel des VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt begleitet. Ich weiß nicht, entweder ist er jetzt gerade auf dem Rückweg, auf jeden Fall schicke ich ihm das gleich zu, dann schneidet er das zurecht und stellt es online. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich mache das nicht nochmal ganz alleine, aber naja, manchmal hilft es halt nichts. Deswegen versuchen wir das einfach mal. Ich hatte überlegt, mir einen Gast dazu einzuladen, weil das ja vorher klar war, dass Mario im Außeneinsatz sein würde. Leider an dieser Stelle gute Besserung an den Kollegen Steffen von mentalitacalcio.com. Der musste sich kurzfristig krank melden. Naja, sehen wir mal. Ich kriege das schon irgendwie hin. Ich werde mich auf jeden Fall bemühen, einen kurzen Überblick über den 9. Spieltag zu geben. Mir ein paar Sachen notiert, unter anderem einen neuen Spieler für die Tutti Occhi Sul. Danke nochmal an Francesco, ich habe das jetzt einfach mal so übernommen. Und ja, war ja auch ein interessanter Spieltag, hat sich einiges getan in der Tabelle, gab das ein oder andere Spitzenspiel und auch das ein oder andere Eigentor. Und starten wir rein mit dem, wie Carsten Fuß gesagt hat, wichtigsten Spiel, das die Serie A zu bieten hat, das Derby d'Italia. Inter Mailand hat am Sonntagabend zum Spieltagsabschluss Juventus empfangen und sich, wie das häufig irgendwie in Spitzenspielen so der Fall ist, 1:1 unentschieden getrennt. Tore von Edin Dzeko in der 17. Minute und dann Dybala aus Elfmetern kurz vor Schluss, so ein bisschen ein klassischer Juve, dann den Elfmeter in der Schlussphase zu bekommen, aber aus meiner Sicht völlig gerechtfertigt. Dumfries haut, ich meine, Alexandro war es, eben beim Versuch an den Ball zu kommen, tritt er ihn in der Luft und da hat der VAR eingegriffen und aus meiner Sicht schon die richtige Entscheidung. Für Juve war es dann letztlich ein bisschen glücklich, weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, man hätte sich nicht beschweren können, wenn Inter dieses Spiel gewonnen hätte. Das Tor fiel ja da nach Çalhanoğlu, der den Ball an den Giebel setzt und Dzeko steht dann goldrichtig, muss nur noch abstauben. Juve hat sich auf die beste Offensive, Inter ja weiterhin mit 24 Toren da vorne in der Serie A diese Saison, ein bisschen im Defensivkonzept angepasst. Von der Grundordnung her war es zwar auch ein 4-4-2, aber häufig dann eben in die Dreierkette gewechselt mit Danilo, Chiellini und Bonucci da hinten drin. De Ligt musste dafür weichen, dafür, dass eben Chiellini mal wieder von Beginn an ran durfte. Kann man angesichts dessen, dass ja also Chiellini, Bonucci, ne, gegen Martinez und Dzeko, das kann man schon machen. Allerdings fand ich eigentlich De Ligt zuletzt wieder den besten Verteidiger bei Juve. Deswegen könnte man das zumindest so halbwegs kritisch hinterfragen, warum Allegri sich jetzt dann dafür entschieden hat. Auch offensiv zumindest eine interessant, sag ich mal. Chiesa wieder mal nur von der Bank, Dybala auch nur von der Bank. Gut, der ist auch gerade erst wieder fit geworden. Morata und Kulusevski dafür vorne den Angriff gebildet. Morata als einzige Sturmspitze und Kulusevski. Der Kollege Vito hatte das bei Twitter gut ausgeführt. Der war eigentlich dafür da, um den Spielaufbau von Marcelo Brozovic zu unterbinden. Hat über weite Strecken jetzt gar nicht so schlecht funktioniert. Und wahrscheinlich wird Juve sagen, dass sie jetzt auswärts bei Inter mit dem Punkt leben können, da ja auch bis auf Milan und die Fiorentina von denen da vorne niemand anders gewonnen hat. Ja, wird das dann im Endeffekt für die Bianconeri wahrscheinlich schon passen. In der Tabelle Inter weiterhin Dritter, Juve auf Platz 6. Die beiden Vereine trennen 3 Punkte. Inter hat jetzt 18, Juve 15 und steht damit nur einen Punkt hinter der Roma auf Platz 4. Unter der Woche Europacup haben die beiden Vereine ja auch gespielt. Inter hat den ersten Sieg endlich in der Champions League geholt, gegen den großen Favoriten Sheriff Tiraspol 3:1 gewonnen. Juve mehr oder weniger standesgemäß 1:0 bei Zenit, hält ja die Weste in der Champions League weiß. War wohl, ich gucke mir das ja nicht so an, war wohl eine recht fade Leistung, aber da fragt jetzt hinterher natürlich auch niemand nach. Bei Inter gab es noch ein bisschen mediales Brimborium. Barella, zum einen also positiv, Barella soll jetzt unmittelbar vor der Verlängerung stehen. Da wurde sich wohl auf eine gute Gehaltserhöhung geeinigt. Und ich meine, er seinen neuen Vertrag unterschreibt, auch wenn es jetzt wieder gegen Juve mal wieder mit einer herausragenden Leistung. Und auch Lautaro verlängert. Ich glaube, dann sieht das zukunftsmäßig für Inter gar nicht so schlecht aus, was die Starspieler im Kader anbelangt. Dann gab es allerdings, und ich denke, das werden die meisten im Gegensatz zu den Fans in Newcastle eher kritisch betrachten, wieder mal Gerüchte, sag ich mal. Das hält sich ja jetzt schon seit einiger Zeit, Gerüchte darüber, dass der saudische Investmentfonds PIF mit dem Kronprinzen Bin Salman an der Spitze, die ja eben seit neuestem Besitzer von Newcastle United sind, auch sehr gerne Inter Mailand von den Chinesen von Suning abkaufen würden. Bisher allerdings schwirrt es eben, wie gesagt, nur mehr oder weniger umher. So richtig konkret ist es noch nicht. Suning hat auch vor nicht allzu langer Zeit neue Shops mit Inter-Trikots in China aufgemacht und das medial auf ihren Weibo-Kanälen oder auf ihrem Weibo-Kanal groß zelebriert, sag ich mal. Deswegen würde ich jetzt mal zumindest anzweifeln, dass da ein unmittelbarer Verkauf oder sowas oder die bevorsteht, die Verhandlungen weit fortgeschritten sind. Worauf wir uns hoffentlich einigen können, ist, dass der PIF gerne da bleiben kann, wo er will. Ich brauche diese Art von, also Investoren gibt es in Italien ja schon immer, das ist keine Frage, diese Art von Investor mit dem saudischen Königshaus dahinter und all ihren Menschenrechtsverletzungen und Morden und so weiter, das brauche ich auf jeden Fall nicht. Aber kommen wir lieber zum Sportlichen zurück. Da geht es ja dann jetzt unmittelbar schon weiter. Wir haben hier englische Woche in der Serie A und Inter spielt am Mittwoch gegen Empoli und am Sonntag gegen Udinese. Und Juve muss ebenfalls am Mittwoch ran gegen Sassuolo und Samstag spielen sie gegen Hellas Verona. Neben dem Derby Italia gab es ja auch noch ein weiteres Spitzenspiel. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt, ob das auch ein Derby ist, für die Serie A wahrscheinlich so Süditalien-mäßig. Die Roma hat Napoli empfangen und dabei es geschafft, was Mourinho ja quasi von seinem Kollegen Spalletone vor 2 Wochen schon erbeten hat. Napolis Siegesserie ist nach 8 Spielen in Folge gerissen. 0:0. Trennen sich die Azzurri von den Giallorossi und ich glaube, Spalletti hat es im Vorhinein auf die Partie auch so gesagt, also die Roma ist auf jeden Fall noch ziemlich doll in seinem Herzen drin, war ja 2-mal Trainer da, auch recht erfolgreich, zumindest beim ersten Mal, Und wenn er dann mal Punkte liegen lässt, dann kann es sicherlich gegen die Roma machen. Im Spiel fand ich persönlich relativ langweilig. Es gab einen aberkannten Treffer von Osimhen, aber auch stand er ziemlich deutlich im Abseits. Einmal hat er dann noch die Latte getroffen. Recht ausgeglichen auf jeden Fall. Abraham hatte die beste Chance für die Roma, sicherlich in der ersten Halbzeit ein bisschen überhastet abgeschlossen, da als er freigespielt wurde im Strafraum. Hat sich dabei womöglich auch wehgetan, hat zwar noch relativ lange weitergespielt, aber ja, mal sehen, ob da irgendwie noch was nachkommt oder ob er jetzt dann unter der Woche auch gleich weitermachen kann. Da geht es dann, also für Napoli geht es am Donnerstag gegen Bologna und am Sonntag gegen Salernitana. Für die Roma am Mittwoch gegen Cagliari und am Sonntag dann das nächste Topspiel gegen Milan. Was in Sachen Roma vielleicht am wichtigsten noch zu erwähnen ist, so im Nachhinein auch auf die letzte Woche, das 1:6 in Norwegen gegen Bodø Glimt. Die höchste Niederlage in der Trainerkarriere von José Mourinho. Und ich sag mal, es ist natürlich okay, wenn man die Conference League als europäischen Clowns Cup irgendwie nicht so ernst nimmt. Vielleicht auch gerade, wenn du eben beim Tabellenführer oder gegen den Tabellenführer antrittst, wenige Tage danach. Aber natürlich darf das in dieser Form so nicht passieren. Darf gegen keinen Gegner passieren. Es ist, die Roma hat solche Spiele ja immer drin, allerdings wenn dann eher gegen die Bayern oder gegen Manchester United in den vergangenen Jahrzehnten oder in den vergangenen 15 Jahren. Mourinho hat eine mehr oder weniger D11 aufgestellt, auch mit einigen sehr jungen Leuten. Was mir besonders aufgestoßen ist, wie er persönlich auf die Niederlage reagiert hat, nämlich gesagt, dass seine Mannschaft eben einfach nominell wesentlich schlechter gewesen ist als Bodø Glimt. Und ja, offensichtlich ist das der Fall gewesen, aber Mourinho hatte, glaube ich, irgendwann mal seine Stärken darin, sich auch in schlechteren Zeiten irgendwie selbst in die Schusslinie zu nehmen und vor die Mannschaft zu stellen. Wenn das jetzt dann seine Reaktionen sind, ich glaube, darüber ist auch mehr oder weniger in Tottenham teilweise gestolpert über solche Aussagen, dann ist irgendwie seine Magie langsam aber sicher vorbei. Napoli auf der anderen Seite hat Legia Warschau 3:0 besiegt in der Europa League. Das würde ich dann als mehr oder weniger standesgemäß betrachten. Und eine Sache, die ich auf jeden Fall auch interessiert verfolgen werde, im Spiel gegen die Fiorentina ist ja Kalidou Koulibaly einmal mehr, wir hatten das behandelt, rassistisch beleidigt worden. Der Fan, in Anführungszeichen, der Fiorentina ist identifiziert worden und bekommt dann jetzt auch seine Sprache. Und der Bürgermeister von Florenz, Dario Nardella, hat gesagt, dass er ein Treffen zwischen dieser Person und Kalidou Koulibaly initiieren möchte. Also da bin ich dann auf jeden Fall mal gespannt, wenn das von deren Seite aus klappt, ob Koulibaly da mitmacht und was eben dann dabei herauskommt. Ja, unentschieden bei Juve, bei Inter, bei der Roma, bei Napoli profitiert hat davon Milan, das 4:2 bei Bologna gewonnen hat in einem sehr ereignisreichen Spiel, würde ich mal sagen. Rafael Leao bei der Rückkehr von Zlatan. Das wird im weiteren Verlauf wichtig. Der hat nämlich auch in der 16. Minute schon das 1:0 von Rafael Leao vorbereitet, da noch entscheidend abgefälscht von Gary Medel. Dann hat Milan zur Halbzeit 2:0 geführt. Calabria hat erhöht in der 35. Zwischendurch hatte noch Soumaoro nach Notbremse gegen gerade Krunic die rote Karte gesehen, völlig berechtigt auch an dieser Stelle. Und in der zweiten Halbzeit ging es dann ein bisschen drunter und drüber. Ich habe es angesprochen, es war so ein bisschen der Spieltag der Eigentore und Zlatan bei seiner Rückkehr dann eine Ecke von Moussa Barrow beim Versuch, den Kopf in die Schultern einzuziehen, ins eigene Tor verwertet sozusagen. Barrow war es dann auch selbst, der tatsächlich in Unterzahl für Bologna den Ausgleich hergestellt hat, nur 3 Minuten später in der 52. Dann gab es aber 6 weitere Minuten später die nächste rote Karte für die Mannschaft von Mihailovic Soriano, da nach einem Tritt gegen Balotelli. ja, musste er sich auch beim VAR angucken, der Schiedsrichter, aber dann, also ja, relativ zweifelsfreie Entscheidung, wie auch bei Sumauro, also beide Platzverweise für Bologna aus meiner Sicht völlig gerechtfertigt, wie er ihm da auf den Knöchel steigt, das ist ja verletzungsgefährdend und von daher keine Diskussion eigentlich. Dann hätte Bologna aber tatsächlich durch Arnautovic auch noch das Spiel komplett drehen können und das zu 9. Und ich glaube, das wäre dann so auf jeden Fall die Geschichte des Spieltags gewesen, wenn das geklappt hätte. Arnautovic dann letztlich gescheitert und den großen Kampf, den Bologna dann zu 9. in der zweiten Halbzeit geleistet hat, der wurde letztlich nicht belohnt, denn Bennacer per Traumtor in der 84. und eben auch auf Vorlage Bennacers dann Zlatan Ibrahimovic in der 90. mit seinem Tor bei seiner Rückkehr. 4:2 dadurch Milan letztlich damit aufgeschlossen in der Tabelle zu Napoli, beide jetzt mit 25 Punkten da vorne, also Milan auf jeden Fall der Gewinner des Spieltags. Aus der Kategorie Opta Mario, jetzt ein kurzer Fact, Zlatan mit seinem Tor, er ist ja jetzt 40 Jahre alt mittlerweile, 40 Jahre und 20 Tage, um genau zu sein, und ist jetzt der viertälteste Torschütze in der Serie A Geschichte. Zuvor gab es nur 3 Spieler, die mit über 40 Jahren getroffen haben. Das waren Billy Costa Curta, Silvio Piola und Pietro Virchowot. Ja, und er hat jetzt im Ranking der ältesten Torschützen Francesco Totti überholt. Ja, Milan wie Napoli auch jetzt mit 8 Siegen aus 9 Spielen. Das letzte Mal, dass sie das geschafft haben, war in der Saison 54-55. Auch das einzige Mal, wo sie es geschafft haben, denke ich mal, kann Silvio Pioli mit dem Saisonstart zumindest in der Liga sehr zufrieden sein. In der Champions League sieht es dagegen ziemlich schlecht aus. Unter der Woche 0:1 in Porto verloren. Also die Chancen aufs Weiterkommen da dann sicherlich eher gering. Ich weiß nicht, ob sie Lehrgeld bezahlt haben, ob man das gegen Porto muss. War sicherlich eine gute Mannschaft, aber naja, ich weiß es nicht. Eine Randnotiz auch vom FC Bologna, die haben unter der Woche noch den vereinslosen Nicolas Viola verpflichtet, denn Mittelfeldspieler Kingsley Michael hat sich das Wadenbein gebrochen, da wurde dann eben darauf reagiert. Viola kennt man unter anderem aus Benevento und ja, sicherlich für das technische Spiel von Mihailovic da im Mittelfeld nicht die schlechteste Wahl, die man da dann treffen kann, wenn man eben noch jemanden kurzfristig braucht, um den Kader dann auszufüllen. Für Milan geht es jetzt am Dienstag gegen Torino weiter, Sonntag dann wie gesagt die Roma, die da wartet, und Bologna muss am Donnerstag gegen Napoli und dann erst am kommenden Montag gegen Cagliari ran. Dann haben wir letzte Woche versprochen, dass wir ein bisschen wieder ausführlicher über Atalanta reden wollen. Die Bergamaschi haben einmal mehr nicht gewonnen, sondern sich ganz spät noch den Ausgleich beim 1:1 gegen Udinese gefangen. Malinowski da mal wieder mit einem Distanzschusstor in der 56. und dann Beto nach klarem Torwartfehler von Juan Musso köpft ihn dann in der 94. oder der 4. Minute der Nachspielzeit noch ein. Musso war ja unter der Woche als Atalanta relativ unglücklich in Old Trafford gegen Manchester United, noch 2:3 verloren hat, so ein bisschen der Held, also hat da unzählige Torchancen quasi ausgebügelt. Und ja, jetzt dann mit dem Fehler beim Gegentor, das ist natürlich ziemlich ärgerlich. Ich glaube trotzdem, dass man sich also gerade hinsichtlich der Leistung gegen United kann man aus Atalanta-Sicht stolz auf sich sein, auch wenn es natürlich wehtut, das Spiel danach noch zu verlieren. Aber angesichts dessen, dass der gesamte Kader weniger verdient als die United-Torschützen Ronaldo und Maguire zusammen, ja, ist das trotzdem aller Ehren wert. Beto von Udinese jetzt mit dem dritten Tor im dritten Spiel in Folge, also ziemlich gute Serie, auch wenn es für Udinese zumindest ergebnistechnisch in den letzten Wochen auch haarig war, sind jetzt nach 9 Spielen mit 10 Punkten auf Platz 14, relativ weit unten. Gut, damit da haben wir sie auch erwartet, aber naja, Atalanta punktgleich mit Juve auf Platz 5, kurz hinter den Champions-League-Rängen. Glaube ich auch, dass dahingehend, dass der Saisonstart jetzt nicht so flüssig lief, wie man das gewohnt ist, ist der Zwischenstand, glaube ich, relativ in Ordnung. Trotzdem, ja, die Partie musst du natürlich gewinnen und ähnlich hat das wahrscheinlich auch Giampiero Gasperini gesehen. Der ist nämlich kurz vor Schluss mal wieder des Feldes verwiesen worden, hat sich tierisch aufgeregt über die Nachspielzeit. Offensichtlich zu Recht. Und danke an dieser Stelle an den Kollegen Joachim Schultheiß. Der hat da einen kuriosen Eintrag eines automatisierten Live-Tickers gefunden. Ich lese das mal kurz vor. Rote Karte für Giampiero Gasperini. Sein Trainer sieht nicht gerade erfreut aus. Sah er wirklich nicht. Für Atalanta geht's jetzt am Mittwoch gegen Sampdoria weiter und am Samstag dann gegen Lazio. Udinese muss am Mittwoch gegen Hellas und am Sonntag gegen Inter ran. In der oberen Tabellenhälfte geht's weiter mit, ich habe es angekündigt, neben Milan das einzige siegreiche Team, das ist die Fiorentina, die den, mittlerweile muss man sagen, Trainereffekt, das war nix, klarer Abstiegskandidat Cagliari halt schon mit 3:0 aus dem eigenen Stadion geschossen haben. Mal wieder eine Masterclass von Ricky Saponara. Erst fast das Tor des Monats erzielt, mit dem aus dem Fußgelenk von der Strafraumkante ins lange Eck gesetzt, da das Lattenkreuz getroffen. Dann kurz danach der sehr uneigennützige Assist auf Nico Gonzalez, der in der 42. da den Siegtreffer quasi schon, also alles klar gemacht hat, sagen wir mal. Das 2:0 vorher hatte Biragi einen Handelfmeter in 21. verwandelt, fand ich, also ich habe es mir jetzt nicht noch 100-mal angesehen, aber eine relativ harte Entscheidung an Keita Balde, dem der Ball da im Luftduell an die Hand gesprungen ist. Und Biragi hat sich da im Rennen um den Schuss vom Punkt gegen Dusan Vlahovic durchgesetzt. Bei dem ist ja zuletzt bekannt geworden. Es war das erste Heimspiel seit der Bekanntgabe, dass er seinen 2023 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Da gab es vor einigen Tagen ein Statement vom Fiorentina-Chef Rocco Commisso, wo er erläutert hat, dass sie das größte Angebot der Vereinsgeschichte Vlahovic gemacht haben, aber er wollte diesen Vertrag nicht verlängern. Er möchte den nächsten Schritt machen jetzt demnächst und dann sind wir mal gespannt, ob das im Winter der Fall schon sein wird oder im Sommer. Juve natürlich gehandelt, Dortmund, Chelsea, Man City, so die üblichen Verdächtigen, sage ich mal. Juve liegt sicherlich nicht allzu fern, dass die den Mann verpflichten wollen. Er hat dann auch gezeigt, mal wieder, warum in der 48. dann, wenn er vom Punkt nicht darf, dann setzt er halt den Freistoß unhaltbar rein. Also ja, bleibt weiterhin einfach ein unglaublich geiler Kicker. Man hat sich ja gefragt, wie die Fans ihn empfangen und wie er damit umgeht. Und wenn man sich die Leistung jetzt anguckt gegen Cagliari, der geht da super mit um. Der ist weiter professionell und einer der besten Stürmer der Liga. Hat, glaube ich, alle Zweifler verstummen lassen. Und auch richtig emotional gejubelt. Ist nach dem Tor direkt zu Vincenzo Italiano hingelaufen. Und da konnte man schon ein bisschen spüren, dass da doch einiges von ihm abgefallen ist. Mal sehen, wie es die Fiorentina, ob sie ihren weiteren Aufwärtstrend diese Saison fortsetzen können. Jetzt am Mittwoch geht es gegen Lazio, den direkten Rivalen quasi um die Ränge hinter der Champions League aktuell. Dann am Sonntag für Italiano das Duell gegen die alten Kollegen bei Spezia. Cagliari muss am Mittwoch gegen die Roma ran und dann am Montag eben gegen Bologna. Ja, damit haben wir die Spitzengruppe hinter uns gelassen. Im Rest werde ich versuchen, ein bisschen schneller durchzuwischen. Lazio hat mal wieder den Eindruck bestätigt, trotz des Sieges gegen Inter in der Vorwoche, die Befürchtung quasi bestätigt, wohin es in dieser Saison gehen soll oder wird. Satte 1:4 Niederlage bei Hellas, Viererpack von Giovanni Simeone, 30., 36., 62., 92. Immobile konnte in der 46. nur den Anschluss markieren. Ich hoffe, Steffen, aka Mentalita Calcio, dass das dich ein, ein bisschen, trotz der Krankheit, ein bisschen positiv stimmen konnte am Sonntag, dieser Sieg. Lazio hatte unter der Woche 0-0 in der Europa League gegen Marseille gespielt, das ist sicherlich in Ordnung. Dabei aber Zaccagni mit einer Knieverletzung verloren. Man weiß noch nicht, wie schlimm es genau ist, aber gegen seinen alten Verein Hellas wollte oder konnte er offensichtlich nicht antreten. Auch eine interessante Randnotiz bei den Biancocelesti, da wir hatten das, glaube ich, mal erwähnt, dass da ja in der U19 ein gewisser Romano Floriani spielt, der Enkel von Benito Mussolini, der saß jetzt am Wochenende erstmals auf der Bank, ist Tom aka Thomson bei Twitter, Folgeempfehlung natürlich auch wieder an dieser Stelle, hatte das dann dazu noch richtig geschrieben, er ist nicht nur der Enkel des Faschistendiktators, sondern auch der Neffe von Sophia Loren, also berühmte Familie. Mal sehen, wie er in der weiteren Karriere mit diesem Erbe sozusagen umgehen wird. Für Hellas geht es jetzt am Mittwoch gegen Udinese weiter, am Samstag dann gegen Juve und Lazio, am Mittwoch gegen Florenz und am Samstag gegen Atalanta. Da wird es nicht gerade leichter. Und wenn sie die beiden Spiele verlieren sollten, dann könnte es in der Tabelle im Hinblick auf die Europacup-Plätze auch, jetzt stehen sie mit 14 Zählern einen hinter Florenz, die auf Platz 7 sind, könnte dann da schon eine kleine Lücke entstanden sein. Am Freitag bereits gab es die Spiele zwischen Torino und Genoa 3-2, Sanabria, Pobega und Bricalo für die Granata und Destro sowie Caicedo für Genoa. Das trotz eigentlich immer wieder jetzt nicht so schlechter Leistung, trotz dreier Gegentore, sich fragen muss, wo es in der aktuellen Saison hingeht. Also jetzt mit 6 Zählern auf Platz 18 Abstiegsrang, Torino dagegen mit 11, ja, im Soll auf jeden Fall im Mittelfeld, gleich auf mit Vereinen wie Sassuolo und Hellas. Ich glaube, da kann man angesichts der Entwicklung, die das Team unter Ivan Juric nimmt, zufrieden sein. Destro mit seinem 6. Ligator seit September, das überbieten kann nur Real Madrids Karim Benzema und gleich auf auch Erling Haaland mit ebenfalls 6 Toren. Destro in Nationalmannschaftsform. Also mal sehen, ob Roberto Mancini ihm da mit einer Nominierung für die anstehende dritte oder letzte Länderspielpause dieser Saison belohnen wird. Am Dienstag geht es für Torino gegen Milan, am Samstag gegen Sampdoria und Genoa trifft dann am Dienstag auf Spezia und am Sonntag auf Venezia. Das sind sicherlich Spiele, das gilt dann für alle drei Vereine, aber das sind sicherlich Spiele, die sie gewinnen wollen, nicht nur wollen, sondern auch müssen im Hinblick auf den Abstiegskampf. Spezia hat ja auch wieder verloren mit der jüngsten Startelf dieser Serie A-Saison, 23 Jahre und 199 Tage im Schnitt. Aber gegen die erfahrenen Mannen um Antonio Candreva von Sampdoria hat es nicht gereicht. Samp hat 2-1 gewonnen. 15 Minuten haben wir dann das nächste Eigentor. Giasi von Spezia hat dann den Ball von Candreva abgefälscht, der dann in der 36. selbst auch noch nachgelegt hat und Werde von Spezia in der 94. nur noch die Ergebniskosmetik betrieben. Für Samp geht es jetzt am Mittwoch gegen Atalanta, dann am Samstag gegen Torino weiter und für Spezia geht es am Dienstag gegen Genoa und am Sonntag gegen die Fiorentina. Im Duell der Aufsteiger hat der Trainereffekt für Salernitana gegen Empoli nicht so gut funktioniert. Stefano Cualantonos erstes Spiel 2-4 verloren und Empoli dabei schon nach 13 Minuten schon 13-0 vorne. Also da muss man sich fragen, wäre das unter Fabrizio Castori nicht vielleicht auch ähnlich gut oder ähnlich schlecht oder wäre es schlechter gelaufen oder besser gelaufen? Man weiß es nicht so genau. Pinamonti für Empoli in der 2. und 45. Minute, dann aus 11 Metern mit den Toren Cutrone in der 11. und Stefan Strandberg in der 13. mit einem Eigentor. In der 2. kam Salernitana dann unter anderem durch Ribéry angetrieben wieder ein bisschen zurück. 48. Luca Ranieri, die Leihe von der Fiorentina und dann 55. auch Eigentor von Adrian Ismaili. Gereicht, um irgendwie nochmal wieder ranzukommen, hat es letztlich nicht und deswegen Salernitana mit 4 Punkten und 21 Gegentoren mittlerweile weiterhin auf dem letzten Platz. Für Empoli sieht das wesentlich rosiger aus. 12 Punkte, Platz 9. Ich glaube, wenn man das vor der Saison jemandem gesagt hätte, dann hätte das jeder Empoli-Fan unterschrieben. Weiter geht's für die beiden Teams. Salernitana Dienstag gegen Venezia, Sonntag gegen Napoli. Zumindest jetzt im nächsten Aufsteigerduell muss da dann sicherlich langsam mal wieder irgendwie ein Punkt oder ein Sieg her. Sonst sieht's düster aus. Sieht es aber auch so. Aber wir sind ja auch der erste Abstiegskandidat. Empoli spielt gegen Inter, Mittwoch und Sonntag gegen Sassuolo. Da kann man sicherlich mit einem Punkt oder mit dreien aus den beiden Spielen ganz gut leben. Ich habe noch ein kleines Studio Hockey School angekündigt, das möchte ich an dieser Stelle einstreuen. Zwar ist Andrea Pinamonti kein Unbekannter mehr, aber nach diesem Wochenende musste ich ihn einfach nennen, jetzt mit dem Doppelpack eben gegen Salernitana. Da wirkt es für mich ein bisschen so, eben auch in dieser Empoli-Mannschaft, die ja relativ offensiv stark ist und ziemlich gut läuft unter Trainer Andrea Zoli, dass er diese Saison endlich den Durchbruch schaffen kann, den man sich jetzt schon seit 2-3 Jahren von ihm verspricht. Kurz den Lebenslauf runtergerissen. 19.05.99 in Kles in Trentino, Südtirol. Geboren, ist mit 14 Jahren aus der Jugend von Chievo zu Inter gewechselt, dort mit der Primavera Meister und Pokalsieger geworden, hat 27 Tore in 50 Spielen erzielt, plus 6 in 6 Spielen in der UEFA Youth League. Deswegen, also dachte man eigentlich, dass er mit jetzt 22 Jahren eigentlich schon längst Nationalspieler sein müsste, hat dann aber aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Bei Inter hat man ihn, nachdem er zu den Profis gestoßen ist, zweimal verliehen, 18-19 an den Aufsteiger Frosinone, da hat er auch regelmäßig gespielt, dann 19-20 zu Genoa. Das war weniger erfolgreich, auch wegen der gesamten Situation, die da im Verein geherrscht hat. Dann war es vor einem Jahr 2 Millionen schwere Wechsel hin zu Genoa, die, glaube ich, die Kaufoption gezogen hatten, und Inter hat ihn dann zurückgeholt. Das war alles so ein bisschen, wie das in Italien so oft ist, für die Bücher. Insgesamt hat er schon 27,5 Millionen bewegt. Mit 22 Jahren ist natürlich auch irgendwo ein Rucksack, den er da mit sich schleppt. 2021 gehörte er dann bei Inter fest zum Kader, hat aber unter Conte nicht die Berücksichtigung gefunden, die er sicherlich für seine weitere Entwicklung gebraucht hätte. Die Konkurrenz natürlich, muss man, also keine Frage, mit Lautaro, Lukaku, Alexis Sanchez war gigantisch und die Ziele von Inter groß, aber trotzdem fand ich das ein bisschen schade. Sein Vertrag bei Inter ist noch, er ist ja wieder ausgeliehen, jetzt läuft noch bis 2024. Und ich hoffe einfach, dass er sich, also dass er fit bleibt natürlich in erster Linie, und dann bei Empoli von dem Spiel, wie sie es gerade durchziehen, weiterhin profitieren kann. Dann kann er, glaube ich, am Ende der Saison auf eine sehr erfolgreiche zurückblicken. Dahingehend bin ich auf jeden Fall ziemlich gespannt. Das letzte Spiel des Spieltages, das einzige, was ich jetzt noch nicht angesprochen hatte, ist Sassuolo gegen Venezia. Das haben die Nero Verdi mit 3-1 gewonnen, relativ standesgemäß letztlich, zwar zurückgelegen durch Okereke in der 32. der für Venezia getroffen hatte, Berardi in der 37. dann Thomas Henry, das nächste Eigentor in der 50. und Fratesi mit seinem ersten Saisontor, der U21-Nationalspieler in der 66. dann den Endstand hergestellt. Ja, kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, aber wirkt halt, wie gesagt, standesgemäß. Da geht es dann für Sassuolo jetzt gegen Juve und dann am Mittwoch gegen Juve und am Sonntag gegen Empoli weiter, und Venezia mit 2 sehr wichtigen Spielen, jetzt Dienstag gegen Salernitana und Sonntag gegen Genoa. Was in der Serie B passiert, kehren wir gerne lieber weiter unter den Teppich. Einmal mehr mit einer, man kann es nicht anders sagen, sehr, sehr schlechten Leistung. 2-1 gegen Regina verloren. Jeremy Menez hat dafür Regina getroffen. Ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen. Ja, vor allem, also ja, mittlerweile nicht mal offensiv. Also es ist einfach schlecht, und leider gehen mir da auch so ein bisschen die Argumente für die Entwicklung, die ja ausbleibt unter Enzo Maresca, aus. Ja, was ist noch offen? Tipprunde natürlich. Da werfe ich nochmal einen kurzen Blick drauf. Hier Gesamtübersicht und wir haben einen alten neuen Führenden, ist ja falsch, also ist No Pirlo, No Party weiterhin auf Platz 1. Glückwunsch dazu für diese Leistung. 149 Zähler vor Marvin Ducksch jetzt, der sich auch nach vorne geschoben hat, ja genau, mit seinen 18 Zählern bei 145. Und direkt dahinter jetzt neu der Spieltagssieger Del Piero 10. Sehr schöner Name natürlich. 22 Punkte geholt. Jetzt auf Platz 3 mit 144. Ich schau mal kurz, wo bin ich? 15 Punkte geholt, Platz 71. Glaube, damit kann man zufrieden sein. Mario finde ich jetzt auf die Schnelle wahrscheinlich nicht. Doch, hier, 17 Zähler hinter mir. Ich stehe bei 119. Mario nach guten 14 Punkten auf Platz 88 mit 114 Punkten. Also da habe ich leicht die Nase vorn. Kann sich jetzt aber natürlich bis zur nächsten Ausgabe Serie Amore alles wieder ändern. 2 Spieltage sind zu gehen. Also vergesst das Tippen nicht. Und auch ansonsten bleibt mir zu sagen, Community Management, ihr kennt das, stellt Fragen sehr, sehr gerne. Beantworten wir dann nächste Woche wieder in alter Frische, wieder zu zweit dann hoffentlich. Und schickt gerne ein Stadionerlebnis vorbei. Bei Instagram geht das unter anderem. Was fehlt noch? Ah ja, Abos dalassen, kommentieren, die klassischen Podcast-Dinger. Das soll es dann auch gewesen sein. Ich hoffe, meine monotone Stimme ohne den tiefen Bass von Mario war nicht so langweilig für euch. Ja, lasst gerne auch Feedback da. Interessiert mich dann auch, wie sowas wirkt. Bleibt gesund. Bleibt uns gewogen. Bleibt der Serie A gewogen. Viel Spaß in der englischen Woche. Und starte in die Vene, wie Carsten Fuß sagen würde. Bis nächste Woche. Fums.